Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Herrschaften, los geht's mit unserem Daily und Andreas Dürieu ist wieder dabei. Servus, Andreas.
Servus, lieber Jens.
Grüß euch. Du hast eine österreichische Tennislegende mitgebracht. Ich überlasse dir das Feld. Ich habe ihn gesehen als junger Mann, wollte nie so spielen, wäre einfach nur, weil ich Rechtshänder bin. Wenn ich Linkshänder gewesen wäre, hätte ich auch so spielen wollen wie der Gast, den du aufgerissen hast. Bitte.
Ja, na, ich bin ein alter Aufreißer. Der Hans Kari ist ein lieber Freund von mir. Danke, Hans, dass du dich zur Verfügung stellst heute. Es ist ja so, ich darf eingangs sagen, ich habe dich ja früher bewundert, auch als Tennis. Also du warst der erste österreichische wirkliche Tennisprofi, das muss man sich einmal vorstellen. Noch mit Holzschläger und ich kann mich erinnern dann, also bist allein gefahren, da ging es ja noch darum, die Fahrtkosten überhaupt irgendwo her zusammenzukratzen. Und das war mehr so ein wirkliches so Husarenritte war das. Und auf einmal kam die Meldung dann, sensationell, und da haben alle geglaubt, der Kari ist angesoffen, weil da hast du angerufen in den Redaktionen und bei anderen beim Josef Metzger hast du gesagt, ich habe in Nastase geschlagen, ganz stolz. Können wir damit vielleicht anfangen, damit du also für die jungen Hörer dann auch ein Begriff bist?
Ja, begrüße euch. Ja, das erste Mal, wenn wir anfangen, ich war natürlich der Erste im Ausland, überhaupt, ich war der Erste in Australien Open in Melbourne. Ich war ja 6 Wochen in Melbourne, Australien Open gespielt und da bin ich im Hauptfeld gewesen. Und da hat ein australischer Schiedsrichter zu mir, Journalist gesagt zu mir, Sie kommen ja von Österreich. Sag ich, ja. Sag ich, da werde ich nur Ski gefahren. Das war mein Einstieg mit Australien Open. Das ist ja kein kleines Turnier. Das war der erste. Und dann der zweite Schritt, dann hab ich meinen Namen gemacht und dann war 1972 habe ich mal in Palermo, in Italien, weil ein internationales Turnier, da habe ich in der Straße geschlagen. Und das war natürlich lustig, weil damals war ja kein Handy, nichts, und da habe ich mein Freund den Seppi Metzger angerufen und gesagt, du, ich habe in der Straße geschlagen und der Metzger hat gesagt, bist angesoffen. Das war eigentlich ein guter Spruch.
Ja, ich kann mich erinnern, auch der Grönel, mit dem du auch immer wieder gespielt hast, damals so privat, dafür hat er dann wohlwollend berichtet, glaube ich, so ähnlich war das, mit dem warst du auch sehr gut erbettet und so. Und unlängst war ein Legendenfest zum Geburtstag des Herrn Metzger, das möchte ich auch noch schnell sagen. Da dürfte ich ein paar verbindende Worte sprechen. Und da hat man auch gesehen, die Ehrfurcht von Karl Schrank, der Hans Kahn. Also du bist schon eine echte Ikone, Hansi. Das möchte ich noch einmal sagen.
Ja, wir sind mit dem Kankler zur selben Zeit. Ich meine, ich bin Kankler auch bewundert. Auch, der war ja auch in Barcelona, hat bei mir zugeschaut, wie ich da gespielt habe, das große Turnier. Und ich war auch ich habe ihn öfters gesehen und gesagt, und der Karl Schanz, es ist halt weil der Karl Schanz ist ein bisschen älter wie wir. Aber wir sind nicht gleich älter und das war irgendwie eine super Zeit, weil die Sportler haben relativ vom Hochachtung zueinander gehabt und das war natürlich super.
Ja. Ich kann mich noch erinnern, also letzte, weil das mich auch berührt hat, ich durfte assistieren, der Grönedl, bei einer Dokumentation über den Björn Borg, der mit 26 zurückgetreten ist, also schon bei den ORF, und da habe ich herausgesucht, Ballwechsel und so weiter und so fort. Und um das abzukürzen, der Franz hat dich interviewt in Monte Carlo selber, und du hast das Interview, hast du gesagt im Interview, irgendwie, ich tue mir schwer, was zu sagen über den Borg, weil in Wirklichkeit, wir spielen alle Tennis und der spielt etwas anderes. Also das war so ein Satz, der ist mir ewig in Erinnerung. Wie war das damals? Du warst ja älter als er und der ist relativ jung zurückgetreten.
Ja, also aber wir sind eigentlich nicht viel auseinander, glaube ich, 3 Jahre. Aber ich sage, ich habe es gut gekannt. Wir waren ja viel unterwegs. Wir haben die WCT-Truppe gespielt und wir haben abgesehen, ein Interview gekriegt, das war überhaupt, weil der Bergerin war der Manager von Borg. Und wir haben als einziger österreichische Fernsehen hat da ein Interview gekriegt. Das war natürlich sensationell. Und da war der Grönel mit. Ja, nein, auch wie beim Borg. Auch wir waren dabei und das war natürlich eine Sensation. Also da muss, aber wenn ich zurückkomme, auch du warst einer, weil du bist einer der wenigen Journalisten, was ich zum Schluss, also in der Neue, was dich so interessiert hat, für Tennis. Du hast dich super ausgekannt und das war natürlich, hat es wenige gegeben
bei uns in Österreich. Ja, ja, da bin ich euch damals auf die Nerven gegangen. Aber damit wir jetzt endlich den Grund erfahren, warum ich ihn eingeladen habe. Und zwar, wir haben das Turnier von Miami, das war uns beiden noch bekannt als das klassische Key Biscayne. Da hat es auch noch den Stellenwert gehabt des fünften Grand Slam Turniers. Also da war Indian Wells nirgends dagegen. Und das war auch seinerzeit. Aber für dich erinnere ich mich, Hans ist, glaube ich, sich nicht ganz ausgegangen. Der Bud Buchholz hat das gegründet, der hat das gegründet. Und ein anderer später von dir, der Ray Moore, war auch mit in der Turnierleitung. Aber ich glaube, gespielt hast du nicht 85.
Als du leider nicht mehr. Weil das war immer so, wie du sagst, das war das fünfte Grand Slam Turnier. Und ich habe immer gesagt, schade, dass ich schon aufgehört habe. Das war 85 und ich habe 83 aufgehört. Das ist gerade. Ja, aber ich habe das Turnier natürlich besucht, zweimal oder dreimal. Leider habe ich dreimal, und das war eines der schönsten Turniere überhaupt. Da sitzt oben da drüben und schaust das Skyline von Miami. Und es ist eine Insel, fast über die Brücke drüber. Es war nicht lustig. Es ist gleich der Parkplatz dort gewesen und das war irgendwie heimelig. Und ich glaube, die Spieler haben das auch sicher sehr genossen.
Ja, das ist auch meine Erinnerung. Ich weiß nicht, ob wir im selben Jahr dort waren, aber ich kann mich erinnern, wir haben darüber gesprochen mehrmals. Ich war auch oft dort, damals auch selbst finanziert als Fan und dann später für den ORF. Und natürlich auch in dem Jahr, darauf möchte ich zurückkommen, heuer ist es nämlich ein Vierteljahrhundert. Das ist ein Wahnsinn, Hansi, wir dürfen es nicht laut sagen, wie alt wir schon sind. Da. Und auch der Herr Jens wird nicht jünger. Aber ein Vierteljahrhundert, dass der Thomas Muster das Turnier gewonnen hat. Und ich kann mich noch erinnern, ich war dort und da waren es alle heiß. Wie soll ich da hinfahren? Keiner hat mich hingeschickt. Dann sage ich, ich bin da. Und wenn ich jetzt schon da bin, dann lasst mich da kommentieren. Na gut, dann soll er es halt kommentieren, wenn er schon dort ist. Der Oberhauser, du weißt, das war jetzt nicht immer. Und dann habe ich es kommentiert und im Finale war der Herr Bruckera der Gegner. Und das war der letzte Turniersieg des Muster bis heute. Warum ich das erzähle? Du warst ja auch ein Berater. Thomas Muster, was viele nicht mehr wissen, auch unter Ronny Leitgeb als Davis Cup Kapitän, hat dich der Ronny sozusagen als seine rechte Hand mitgehabt. Und das habe ich oft gesehen, du hast dem Tom Tipps gegeben, die er auch in sein Spiel integriert hat. Wie war denn das? Kannst du da ein bisschen was noch erzählen zu deiner Rolle im Davis Cup Team und auch zur Entwicklung des Thomas?
Ja, ich meine, die Entwicklung von Thomas habe ich ja mitgekriegt, weil er auch beim PPC gewesen ist, schon als Jugendlicher und dann. Und dann hat er der Ronny übernommen und ich habe sehr viel verfolgt. Ich habe nicht mehr gegen ihn gespielt, das war der Unterschied, war ein bisschen zu groß. Aber, und wie gesagt, das war natürlich einmalig und ich habe das Glück gehabt, dass ich 3 Jahre mit ihm mitfahren habe können. Ja, wir haben trainiert und ich habe immer gesagt, weil er ist auch ein Linkshänder, ich habe ihm ein paar Tipps gegeben, was das und das, aber er hat sehr viel, aber er hat es angenommen und wir haben ein sehr gutes Verhältnis gehabt immer. Hallo?
Ja, ja, wir sind noch da. Wir lauschen ergriffen. Ich habe einmal.
Ja, das ist immer ein bisschen abgehakt, Entschuldigung.
Ja, sorry. Ja. Ich hab einmal eine andere Frage. Weil Sie vorhin gesagt haben, Sie haben ein WCT-Turnier gespielt. Jetzt gibt es ja diese Geschichte, dass der Djokovic ein bisschen probiert, eine eigene Spielergewerkschaft zu gründen. War das damals eine bessere Zeit, wo es mehrere, unter Anführungszeichen, Touren gegeben hat, wo ihr einfach mehr Chancen gehabt habt, Geld zu verdienen als Tennisprofis, nicht so wie jetzt nur auf der ATP-Tour?
Ja, es war natürlich, es war zwei Sachen. Erstmal haben wir im Winter haben wir immer gehabt den Kings Cup, der war in Europa, ja. Das war nichts mit der Edelwitz. Aber damals ist der Lama Hand gekommen und hat mit sehr viel Geld, mit 50 Millionen Dollar eingekauft und das war für 3 Monate. Und da waren die besten 100 Spieler auf der Welt, waren 3 Gruppen, wir sind überall hingeflogen. Das war die grüne Gruppe, die blaue, die rote Gruppe. Das war auch ein bisschen gegen die Edelwitz. Aber das ist dann auch zerfallen. Also es ist sehr schwer, weil dann die ATP hat gesagt, die ist dann stärker geworden und natürlich ist der Lama geworden. Also ich glaube, das ist nur, wo alle Spieler mitgespielt haben, ein Board, alle, was ich sage, alle, was unter der Connors auch, alle haben gespielt. Und das war natürlich schon. Aber ich sage, es hat sich dann, ich glaube, das war nur 2 Jahre oder 3 Jahre, dann ist das auch nicht, hat es auch nicht mehr funktioniert so richtig.
Gab es einmal auch in Bereich ein WTC-Turnier, das war ein Zell am See, glaube ich. Was?
Ja, ein Zell am See. Ich denke, waren relativ wenig Zuschauer, obwohl eigentlich sehr gute Spieler da waren.
Es war zu kalt und hat geregnet, aber da waren Kapazunder wie du und auch volle Welt. Ich weiß nicht, der Lever glaube ich nicht mehr, oder? War der Rotlever?
Nein, der Lever nicht mehr. Aber der Lendl und die waren alle. Das waren, ja. Also auf jeden Fall, Es war ein sehr großes. Natürlich war natürlich ein blöder Dings in Zell am See machen, das war natürlich kalt, das hat fast gescheitert. Also, das war natürlich. War
nicht ich möchte den Hansi noch einmal, weil er das Stichwort Kings Cup gesagt hat. Ich habe das auch oft schon verwendet in meinen Analysen. Natürlich ist jetzt der jetzige Davis Cup hat genau dieses Format nur noch. Zwei Einzel und Doppel. Ja? Und also das ist dann doch sehr kastriert worden, phasenweise. Aber damals war das was ganz Besonderes. Das hat Kings Cup geheißen, weil der schwedische König diesen Bewerb erfunden hat. Bei uns ist immer gespielt in Oberland. Ich kann mich an eines deiner Meisterstücke erinnern. Du gemeinsam mit dem noch Junior Robert Reininger. Der Robert Reininger hat gespielt gegen einen gewissen Ivan Lendl. Alle haben gesagt, der wird gar kein Level. Er hat dort gespielt. Der Robert, ich habe ihn nie wieder so spielen sehen. Hat jedenfalls den Lendl gezwungen und du hast auf 2-0 mit einem Sieg über den damals Weltranglisten Ersten im Doppel Thomas Schmidt gestellt gegen die Tschechen damals noch. Und alle haben gesagt, jetzt gewinnt Österreich das Turnier und dann glaubt, dass wir nicht abgestiegen sind. Aber das war eins deiner Highlights. Ich kann mich erinnern, die Halle dort hat getobt, in Oberland zu Füßen gelegen, ja?
Ja, wir haben große Erfolge gehabt. Wir haben England geschlagen, wir haben die Tschechen geschlagen. Das war einmalig, das war eine kleine Halle. Das war super. Das war natürlich, es hat damals, wenn man jetzt wirklich, es hat damals auch nicht so viele Turniere gegeben, deswegen ist das auch zustande gekommen. Heutzutage ist ja das, heute spielen sie rund um die Uhr, vielleicht, dass sie vielleicht einen Monat Pause machen im Dezember, aber sonst, das ist halt damals gewesen, also es waren auch viele Exhibition auch, ich war auch da viele Leute, Exhibition, und das ist natürlich durch so viele Turniere, hat sich das einmal rentiert, also ist einmal gegangen. Das war der Grund eigentlich.
Du, noch zu deiner Rolle in diesem Davis Cup Team, du warst da ein bisschen, das ist ja kein Geheimnis, dass Scoff und Muster sich nie so gut verstanden haben. Du hast mit beiden ganz gut können, glaube ich, damals, gell? Also auch in diesen Zeiten, wo vorbereitet wurde, sich für Unterbremstetten gegen Deutschland und so.
Ja, das war einmalig. Also Unterbremstetten. Wir waren ja 10 Tage in Monte Carlo und da war eine gute Freundschaft auch und das Beste, was natürlich war, wir wissen ja, damals gegen Amerika waren sie nicht so gute Freunde, das war eine Katastrophe. Mhm. Und dann ist das wiedergekommen, die Geschichte wiederholt sich und es steht wieder 2-2. Und da ist der Thomas, da kommen wir zu mir und sagt, also wer spielt? Und der Thomas hat gesagt, der Horst spielt. Und dann wollte der Anthony spielen. Und der Thomas sagt, nein, du spielst. Und der Thomas spielt 6 Stunden, das war für mich faszinierend, 6 Stunden, duscht sich, der Stich war K.O. Und nach einer Viertelstunde ist er schon wieder auf der Bank gesessen und hat den Horst zugeschaut. Das war schon einmalig. Das war einmalig, das ist Hochachtung.
Jens, bitte, bevor mit mir die Erinnerung durchgeht, bitte bring dich ein.
Naja, ich höre da ergriffen zu und war natürlich auch ein großer Freund dieses Teams, aber ganz, ganz aktuell. Mir würde halt interessieren, Hans Kari, erinnere ich mich gern auch einmal an Slice gespielt. Der Slice ist so gut wie ausgestorben. Herr Kari, wer taugt Ihnen, wenn Sie im Moment aufs aktuelle Tennis schauen, wer taugt Ihnen da mal? Können gerne auch Frauen sein. Wem schauen Sie gern zu?
Ja, meine Frau nicht so, aber bei den Männern, ich meine, ich schaue gern zu. Ich meine, es ist nach wie vor schaue ich natürlich in Djokovic. Leider, am besten war natürlich der Federer, ja, aber Federer spielt nicht mehr. Aber jetzt kommen ein paar Junge, der junge Spanier, der gefällt mir unglaublich auch. Aber jetzt kommt auf jeden Fall die neue Generation. Aber wie gesagt, es sind wenig Leute mehr, die was ein bisschen sagen, Charisma. Und das ist eigentlich für Tyrus, schaut das halt nicht, dass er so oft ausfällt oder was weiß ich. Aber wie gesagt, die Leute habe ich natürlich gern zugeschaut, die Neuen. Den Alvarez, der gefällt mir sehr gut. Und dann gefällt mir auch der Kanadier, gefällt mir sehr gut auch.
Der Schapovalov, der Linkshänder.
Ja, der Linkshänder. Das weil ich schaue ganz gerne immer die Linkshänder zu. Wie gesagt, es hat sich natürlich sehr viel geändert. Das ist halt leider, wie wir an alle Sportarten, es ist halt nur mehr Geld. Und das ist halt leider so wie bei anderen Sportarten. Aber nach wie vor ist natürlich schon eine große Dichte jetzt. Ich meine, auf der anderen Seite ist es ganz gut, dass jetzt ein bisschen die Ablöse ist. Nadal ist natürlich eine Ausnahme. Der ist von Kämpferischen einmalig. Also, dass der jetzt wieder gewonnen hat. Natürlich, der Medvedev freut mich irgendwie, der erinnert mich ein bisschen so wie der Match hier. Der Medvedev macht nicht so viele Schritte und er ist so schnell wie eine Katze und macht kein Ding, also ab und zu einen Ausraster, wie er gehabt hat. Aber das gefällt mir irgendwie, das gehört, glaube ich, dazu. Nur, die Bestimmungen sind halt bei dem Tennis waren schon damals bei uns so, wenn du zu viel mit dem Publikum oder irgendwas machst, hast du sofort eine Strafe, wirst gesperrt. Das war auch in meiner Zeit schon, ich kann mich noch erinnern, der McEnroe, da haben sie gesagt, wenn er über 50.000 Dollar Strafe kriegt, ist er gesperrt. Da haben natürlich eine Katastrophe, weil da haben die Turnierleiter angerufen, gesagt, das können sie nicht machen zur ATP. Wir haben den unter Vertrag. Jetzt haben sie gemacht, okay. Haben sie eine neue Regel gemacht, da wird es halt im Dezember gesperrt, weil da ist kein Turnier. Das ist auch eine Insider-Sache, das hat auch keiner gewusst.
Schön, dass du das anschneidest, weil das möchte ich dich jetzt schon noch fragen. Wir hatten es unlängst in der Sendung und der Jens und viele andere waren eher auf der Seite der Moralapostel. Also da ging es darum, dass der Zverev, der ja sonst eher in sich gefestigt scheint, auf einmal nach dem Spiel mit dem Schläger gegen einen Schiedsrichterstuhl trischt. Aber haben gesagt, der kehrt sperrt Leben und Ding. Und auch der Kyrgios ist ja kein Feiner, also der ist dadurch auch ein Ticketseller, so wie der Nastase. Und du warst ja auch einer, der gerne ein bisschen, wie soll ich mal sagen, der bin nicht unrecht.
Entschuldige, ich unterbreche, aber ich wäre auch gesperrt worden.
Aber du hast mit Schmäh, ich glaube, hätte man dir erlaubt zu plaudern und das zu kommentieren, du hättest ja alle geschlagen mit deinem Schmäh. Aber du hast ein bisschen ungut sein können. Also worauf ich hinaus...
Sehr ungut. Aber ich war nächsten Tag wieder gut. Aber zurückzukommen zum Zverev, das war das selbe Problem.
Warte ein bisschen. Es gab damals Ticketseller und heute. Also was sagst du jetzt zu einem Zverev? Ich habe gesagt, wenn der Nastase das gemacht hätte, na gut, der hätte eine Geldstrafe gekriegt und keiner hätte mehr irgendwie diskutiert.
Naja, wenn man eins hat, in Zverev habe ich ja normal nicht so ausraten. Nur mir wundert es, dass er im Doppel ausrastet. Das hätte ich noch verstanden im Einzel. Aber dass er im Doppel, das sollte eigentlich nicht aus. Ich meine, das habe ich lachen müssen, ja. Wirklich, weil Doppel nicht. Aber er hat natürlich, du hast recht, es kommt dasselbe wieder wie mit dem Megano. Jetzt haben sie natürlich irgendeine Regelung wieder gemacht, dass halt ein Jahr nichts machen darf. Ich weiß nicht, ich habe genau so gelesen. Weil sonst haben die auch Probleme wieder, die Turnier. Die Geschichte wiederholt sich wieder.
Lachst du drüber oder denkst du, der gehört wirklich, der würde gesperrt gehören oder ist das schon zu hart, die Regeln heutzutage?
Ja, das war hart. Wir haben eher mit den Schiedsrichtern diskutiert. So, das mit dem Schläger in der Hand, das glaube ich war schon ein bisschen, das war ein Meckern, hat es einmal gebracht, ja. Nur unten einiger. Aber das war, weil er hat nicht aufgehört mehr. Und nochmal, zurückzukommen. Ich hätte verstanden, wenn es im Einzel gewesen wäre, es war Finale gewesen bei einem großen Turnier. Aber das war ein normales Doppelturnier, irgendwo um 2 Uhr in der Nacht oder was, ich weiß der Teufel. Das hat mich eigentlich schockiert, eigentlich, dass er sowas macht im Doppel. Sonst, okay, das kann er ausrasten bei einem großen Turnier, kann passieren. Aber natürlich, dass er natürlich wiederholt ein paar Mal reingehauen hat, das ist natürlich schon ein bisschen zu viel gewesen, wenn du mich fragst.
Sehr schön. Also nicht sehr schön, aber danke, Herr Kari.
Ja, ich bin schon auf das an, ja. Bitteschön.
Nur noch eine kurze Abschlussfrage. Wie oft spielen Sie noch Tennis eigentlich?
Ja, ich spiele eigentlich fast nicht mehr so viel. Wenn, dann spiele ich doppelt mit ein paar Firmenleute und so, okay. Oder mit Freunden und so. Also das sonst nicht mehr. Ich meine, ich habe schon fast 70 Jahre Tennis gespielt. Und kann es bis heute noch nicht.
Ja,
das war ein guter Abschluss.
Nein, das Furchtbare ist, man kann gegen Hansi nie gewinnen. Das ist, obwohl er doch ein paar Jahre älter ist, glaubst du mal, der spielt dich aus, du immer schon durch, wo du nicht spielst.
Nein, ich habe alle Operationen in der Schulter und so, jetzt kann ich eigentlich nicht mehr spielen. Ich meine, ich habe auch eins gesehen, ich habe auch Senioren gespielt bis 45 und dann habe ich gesagt, das spiele ich nicht mehr, weil du musst dann wieder, wenn du Senior bist, musst du fast wieder trainieren wie ein Jugendlicher. Du musst Turniere fahren und das zahlt sich nicht mehr aus. Deswegen spielen ja auch meistens die großen ehemaligen Weltklasse-Spieler spielen überhaupt nicht mehr mit bei den Senioren-Turnieren, weil die sind alle kaputt und die haben eigentlich so viel gespielt. Und das ist eigentlich der Grund, warum man es schon früher aufgehört hat, also bei den Senioren zu spielen.
Wir haben es auch schon lange nicht mehr geschafft, aber du hast jetzt ein halbes Jahr Ruhe von mir, ich habe das eh schon erzählt. Weil ich habe so wie du Schulter durchgesagt, wie dauert das mit so einer OP, ne?
Ja, das dauert sehr lange. Also ich wünsche dir sehr viel Glück und sehr viel trainieren. Danke. Und sehr viel trainieren, dass er wieder aufbauen muss man wieder. Das weißt du, wie du kennst.
Danke, ich habe eine Gänsehaut. Danke, dass du da warst.
Ja, bitteschön.
Danke, Herr Kari. Kurze Pause, dann geht's weiter.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Ja, Hans Kari, große Zeit. Natürlich bin auch ich mit Hans Kari groß geworden. Also als groß, 72 kann ich mir noch nicht erinnern, aber natürlich dann die späten 70er Jahre, wo ich mich dann so richtig interessiert habe. Robert Reininger war auch mir ein Begriff, aber lass es uns, Andi, ein bisschen aktueller anlegen, Miami. Wir nehmen auf am Montagabend, wie immer, Jensen Brooksberg hat den ersten Satz gewonnen gegen Roberto Bautista Agut. Bei den Frauen schauen wir so aus, dass Daniel Collins Ange Jabeur geschlagen hat. Wir sind also relativ weit, aber was ist dir bis jetzt so aufgefallen, was du mit uns teilen möchtest?
Ja, also mir, danke für die Frage. Ich habe da ein bisschen nachgeschaut. Also nach der OP war ich im Delirium, aber ich bin ja dann auf YouTube, schaue mir mal an, diese Zusammenschnitte und so. Und mir ist ein sehr, sehr determinierter Kyrgios aufgefallen, ja. Auch wenn er es für mich wieder übertreibt, wie zum Beispiel mit einem Smash, wo er, also den hätten wir zwei köpfeln können. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, schaut auf YouTube den Zusammenschnitt gegen Fonini an. Das war ja auch ein emotionsgeladenes. Und da im letzten Game, glaube ich, da smasht er am Ball und brüllt dabei so laut, da habe ich mir gedacht, okay, das war jetzt nicht wirklich notwendig, aber ich glaube, seine Fans werden ihn dafür geliebt haben. Auf jeden Fall, der macht dort einen fantastischen Eindruck und kommt jetzt auf den Sinner, der irgendwie niedergerungen hat, den Carreño Busta. Und da bin ich fast geneigt, diesmal scharmützelhaft den Kyrgios weiterkommen zu sehen. Wenn wir da noch weitergehen, ein gewisser Cerundolo, der mir schon was sagt, und auch dem Horacio de la Peña, dem Freund von mir, der ihn jetzt coacht, ein junger Argentinier, und der hat den Monfils geschlagen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob La Monf so gut disponiert war, das hat man nicht gesehen. Und der kommt jetzt auf den Tiafoe, da sehe ich dann doch auch den Big Four vorne, also da könnte sich was tun. Dann und unten wird es ein bisschen uninteressanter. Ich glaube, also da ist Rüd gegen Norrie und Kokkinakis gegen Zverev, und nach dieser Leistung gegen den McDonald, muss ich sagen, der Zverev wieder in ansprechender Form, glaube ich, dass der da weiterkommt. Also dieses Viertel wird er für sich entscheiden können. Vielleicht, wenn wir weiterschauen, oben, die sind noch nicht ganz so weit, aber wer soll den Medvedev schlagen? Du hast gerade gesagt, Brooks, Bautista Agut wird sein nächster Gegner sein oder übernächster, weil ich glaube, den Martinez Portero, wer immer das ist, wird der Medvedev doch schlagen. Und dann gab es die eine andere Überraschung. Der Hurkacz ist auch noch drin, der ein bisschen was zu verteidigen hat. Und unten, so sehr der Hansi auch den Alcaraz mag, aber der kommt jetzt am Cilic, und da weiß ich nicht, ob nicht der Cilic einmal, wenn der alles trifft, den Alcaraz noch, dem noch seine Schranken aufzeigt. Und ganz unten wieder, damit sich jetzt niemand mehr auskennt, Fritz gegen Paul, das haben wir wieder, die Doppelpartner der letzten Woche, jetzt spielen jetzt gegeneinander auch wieder. Und dann kommt der Herr Korda, glaube ich, auf einen von beiden, und da bin ich fast geneigt, den Korda diesmal. Der hat auch sehr stark begonnen. Sonst gibt's nicht viel mehr bei den Herren. Vergessen habe ich, glaube ich, niemanden.
Gut. Also erstens mal glaube ich, dass der Korda, wir werden ja dann morgen schon schlauer sein, weil Fritz gegen Paul ist heute, Alcaraz gegen Cilic ist heute, und Korda wird alle Hände voll zu tun haben mit dem Kecmanovic, der die letzten Wochen sehr, sehr gut spielt, der auch schon zu Beginn des Jahres bei den Australian Open sehr gut gespielt hat. Sinner gegen Kyrgios, das ist natürlich alles jetzt Sudleserei, aber da glaube ich, da stimme ich mit dir überein. Ich glaube, der Kyrgios wird das gewinnen. Die zwei hätten ja schon letzte Woche gegeneinander oder beim letzten Turnier gegeneinander spielen sollen in Indian Wells. Dann hat der Sinner nicht gekonnt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, warum. Aber jedenfalls hat er nicht antreten können. Sinner 5 Matchbälle abgewehrt gegen Carreño Busta. Das war kein schönes Spiel. Ich habe das in großen Teilen gesehen. Und ja, also
eben, der Sinner hat jetzt hier in der Krise irgendwas ist da. Ich weiß nicht.
Ja, es ist halt, wenn man vergleicht mit dem Alcaraz, von dem ich übrigens sehr wohl glaube, morgen werden wir es wissen, dass er gegen Cilic gewinnen wird und wahrscheinlich nicht einmal knapp. Aber wenn man das vergleicht, wie viele Varianten der Alcaraz hat, und der ist ja noch 2 Jahre jünger, glaube ich, als der Sinner, ist für ihn vielleicht auch, muss auch mehr Varianten haben, weil er nicht ganz so groß ist, aber dann finde ich, dass der Alcaraz jetzt schon weiter ist, der geht den Bällen besser nach, der voliert besser, der Stopp ist besser, wobei gestern dann gegen Ende zweiten Satzes hat auch der Sinner ein paar formidable Stopps gespielt. Also Alcaraz sehe ich gegen Cilic vorne, aber es ist alles Sudleserei. Pedro Martinez, der war letztes Jahr im Finale von Kitzbühel, möchte ich dich kurz erinnern, dort hat er gegen den Rüd verloren. Ja, ansonsten ist das Turnier vielleicht, also ich glaube auch, dass das Zverev ins Finale kommen wird, von unten und von oben. Ich traue dem Braten noch nicht ganz, weil sollte der Bautista Agut nämlich das Ruder herumreißen gegen den Brooksby, das werden wir morgen auch alles wissen. Der hat, wenn ich mich richtig erinnere, im vergangenen Herbst gegen den Medvedev gewonnen. Mhm. Und deswegen war er immer da nicht so sicher.
Jetzt frage ich dich noch, vielleicht hast du es schon gesagt, aber Was sagst du, ist das eine ansteigende Form vom Zverev, die jetzt endlich längerfristig sein kann, oder ist das nur eine Eintagsfliege gegen den McDonald's
gewesen? Nein, aber ich glaube, der ist ja komplett unzufrieden mit dem ganzen Jahr bis jetzt, so wie es gelaufen ist. Und erste Runde gegen Djoric, da war der zweite Satz wieder so, dass der Djoric ihn dann mit seinem Slice ein bisschen, ja, das Tempo rausgenommen hat. Und im dritten hilft es natürlich, wenn er frühes Break macht, das hat er auch ausserviert. Ich sehe halt nicht, dass er gegen den Kokkinakis, der hat er jetzt in der letzten Runde gegen den Kudler ewig lang spielen müssen, sehe ich nicht, dass er da verliert. Am liebsten würde ich sehen Kyrgios gegen Zverev, weil das sicherlich ein lässiges, spannendes Spiel ist, aber man weiß halt nie. Ich hätte nie gedacht, dass er gegen Tommy Paul verlieren kann, aber wenn er dann mit Break 4 im dritten Satz 4 Doppelfehler macht hintereinander, dann passieren halt solche Sachen, dass er verliert. Also er kann sich gerne, nicht gerne, aber er kann sich auch wieder selber schlagen. Ansonsten ist er wahrscheinlich zu gut für alle anderen, die noch in der unteren Tableauhälfte sind.
Ja.
Glaube ich.
Ja.
So.
Ja. Du, was sagst denn du dazu, dass der Muster dem Rafa in Miami was voraus hat, nämlich einmal gewonnen zu haben?
Ja, gut, dafür war er nicht so oft. Ich glaube, der Rafa war ja 4 oder 5 Mal im Finale dort. Und hat manchmal knapp, ja, schön. Gut für einen Tom auf Key Biscayne. Ich erinnere mich noch gut damals gegen Bruguera, wo er gewonnen hat. Und Bruguera jetzt, das ist ja für mich spannend, dass Bruguera jetzt in der Box vom Zverev sitzt.
Genau.
Und dass er beim Zverev jetzt zum dritten Mal schon ein spanischer Trainer geworden ist. Das finde ich ja spannend. Mhm. Nach dem Ferrero, wo es nicht so super geklappt hat, Ferrer, wo es super geklappt hat, aber was halt irgendwie dann organisatorisch funktioniert hat. Aber dass jetzt der Bruguera da am Start ist, spannend. Spannend. Aber ich glaube nicht, dass es einen wesentlichen Einfluss hat. Das wäre fürs gut genug, dass er das Turnier auch so gewinnt oder zumindest ins Finale kommt.
Glaube ich auch.
Weil er war ja, er gegen Paul, okay, da hat er schlecht gespielt, aber Australian Open, Shapovalov, ja, kann man auch sagen, schlechter Tag. Acapulco hat er gegen den Brooksby ein wirklich enges Match gewonnen. Er ist, also von den Leuten, die dort sind, er gefällt mir besser als der Tsitsipas. Der Medvedev hat klar gegen Murray gewonnen, hat mir nicht gefallen, wie er gespielt hat, obwohl er sich reingehängt hat. Also ich weiß nicht, bei Medvedev, der so richtig rund, gefällt er mir auch nicht im Moment. Also bin sehr unschlüssig bei den Männern. Bei den Frauen bin ich nicht ganz so unschlüssig.
Tja, das ist jetzt, wäre meine nächste Frage gewesen. Oder läutest du wieder ein Päuschen ein?
Nein, kein Päuschen mehr. Nichts mehr Päuschen. Bei den Frauen bin ich gespannt. Das kommt ja heute ein bisschen später. Werden wir morgen auch schon wissen, wie Świątek gegen Goff spielt. Aber da sehe ich kein Licht. Und das Einzige, das, was mich am meisten interessiert eigentlich, ist, wie Osaka, die ja auch schon gespielt haben wird, die gegen Kerber, wie ich fand, gut gespielt hat. Dann hat sie ja WO gehabt, die nächste Runde. Das interessiert mich am meisten. Also sollte es zum Treffen Świątek gegen Osaka kommen, wie das ausgeht. Darauf konzentriere ich mich im Moment.
Ja, mich auch. Und hast du mitgekriegt, die eine ganz junge, ich glaube...
Ja, Frühwertober, Linda Frühwertober.
Ja, hat auch eine Schwester und die trainiert
die 14.
bei unserem Lieblingstrainer, genau, unserem Lieblingstrainer, dem Herrn Muratoglu. Er trainiert dort nicht, außer uns beiden, muss man umgekehrt fragen, aber ich glaube, da ist sehr viel Potenzial vorhanden.
Ich habe es
sehr fein ausgeschaut.
Ich habe weder die eine noch die andere ehrlicherweise gesehen beim Spielen, aber die eine ist ja 14, die Brenda, und die Linda ist 16 und ist, glaube ich, die jüngste Achtelfinalistin seit, ist es 2005 oder ist es noch weiter zurück? Ja, aber ich kann mich erst wieder für jemanden begeistern, wenn er ungefähr so spielt wie Ashley Barty. Also ungefähr mit Variationen. Und die, ja, ich kann mich sogar für die Świątek ein bisschen begeistern, weil sie doch anders spielt, auch mit der Vorhand, mit der etwas eigenartigen Bewegung und mit dem Aufschlag. Aber ich hoffe, dass die Frühwertober, von der ich wirklich zu wenig gesehen habe, nicht auch jemand ist, der einfach wie die Sabalenka auf jede Nudel draufschlagt, als ob es keinen Morgen gäbe. So wird sie wahrscheinlich reich werden. Gut für her, aber da schaue ich ihr dann nicht so gern zu.
Ja, das verstehe ich. Aber sie ist schon, also sonst durchaus ansehnlich, aber das soll man ja nicht in den Vordergrund rücken. Und ja, mit 16, was ich sagen wollte, die Mertens hat sie auch besiegt, ja. Also das war jetzt nicht so schlecht, dort schon so weit zu kommen.
Ja, gegen Azarenka von Aufgabe profitiert. Naja, gut. Ja. Kurze Pause und dann küren der Tennisprophet Andreas Dürieu und ich unsere Mitarbeiter der Woche.
Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
Ja, ist natürlich schwierig, wenn man mittwöchig auf, was heißt mittwöchig, aber wenn man ein zwei Wochen währendes Turnier hat, dann einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der Woche zu wählen. Andi, magst du beginnen oder soll ich? Ich habe wem, aber ich lasse dir gerne den Vortritt.
Ja, also wie du möchtest. Ich habe auch, wenn ich habe es diesmal schon überlegt am Vormittag.
Bitte.
Und weil das eben sich so zuträgt, wie du es treffend geschildert hast, dass da sich noch niemand wirklich aufdrängt, die Frühwitova zu nehmen, ist ein bisschen zu früh, glaube ich, auch wenn sie im vorderen Teil ihres Namens das Früh irgendwie Früh nicht, aber gut, dass jetzt noch ein bisschen lustig wird zum Abschied. Also die ist es nicht, aber ich habe dann ein bisschen auf die Nebenfronten geschaut und ich als alter Challenger-Fanatiker habe doch bemerkenswert gefunden, dass auch in der Schweiz der Herr Rodionov nicht geizt mit seinem fantastischen Tennis und dort wirklich den vierten Challenger-Titel seiner Karriere schon jetzt geholt hat. Da waren auch diese ganzen jungen, talentierten Schweizer dabei, die so hoch gelobt wurden. Und der Juretz gewonnen ist auch noch nicht so alt mit 22. Also da scheint jetzt noch was kommen zu können, glaube ich. Jedenfalls mehr als bei manch anderen. Und deswegen ist es mein Mitarbeiter der Woche. Und der gefällt mir auch, wie der spielt. Ja, auch ein Linkshänder natürlich. Und es soll ruhig weiter Rodionoven sozusagen bald einmal. Vielleicht schön wäre es, wenn er, der ja auch so schon stand in diesen Sphären, wo der erwähnte Cerundolo, der ist jetzt knapp am Sprung um die 100, glaube ich, und der Juri ist 100 Plätze noch weiter hinten. Aber irgendwo wäre das schön, wenn sich der auch so entwickeln könnte und einmal dann wirklich auf größerer Bühne, hat er eh schon einmal auch da in Paris gezeigt mit dem Sieg über den Chardy. Und auch im Davis Cup phasenweise, dass er da wirklich bessere Konstanz hineinbrächte. Also den möchte ich diesmal hervorgehoben haben und bin irrsinnig gespannt, wenn du jetzt aus deinen Hüten zauberst.
Ja, also bei den Cerundolos muss man ein bisschen aufpassen, weil da gibt es zwei, die ungefähr gleich stehen. Also der Juan Manuel Cerundolo, das ist der Jüngere, der ist glaube ich 20. Der war ja letztes Jahr bei den Next Gen Finals und der noch im Wettbewerb ist in Miami, ist glaube ich Francisco, der ist 23. Also keiner von den beiden hat es zum Mitarbeiter der Woche geschafft. Das ist jetzt zwar schon, ja, es könnte sein, dass es am letzten Dienstag passiert ist, dass sich Ashley Barty hingesetzt hat mit ihrer ehemaligen Doppelpartnerin Casey Dell'Acqua und gesagt hat, sie kann nicht mehr oder sie spürt sich nicht mehr und ist ausgelaugt und beendet ihre Karriere. Das ist auf der einen Seite, finde ich, aus Sicht von uns Zuschauern, also zumindest von mir, extrem traurig, weil ich ihr wirklich gern zugeschaut habe. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich eine unfassbar reife und am Ende des Tages auch lässige Entscheidung, dass Ashley Barty gesagt hat, okay, ich sehe, das ist jetzt gut und deshalb kümmert sie sich jetzt um andere Dinge. Also ich glaube nicht, dass sie als Golf-Professional zurückkehrt. Ihr wird es einfach gut gehen. Die lässt ganz, ganz enorm viel Kohle liegen. Das ist ja offenbar wurscht und gut für her. Und schade, dass sie nicht mehr Tennis spielt. Aber einmal noch, es sei denn, es gibt irgendwann einmal ein Comeback in den nächsten Jahren, wovon ich nicht ausgebe, einmal noch meine Mitarbeiterin der Woche. Ashley Barty.
Ja, darf ich dir, ich weiß, du willst das schon beenden, ist ja klar, aber angesichts dieses Themas, ich weiß nicht, da gab es doch diesen Spruch bei den Boxern, they never come back, das hat sie einmal schon ad absurdum geführt, ist sehr stark zurückgegangen. Ich weiß nicht, ob sie nicht mit 26, übrigens das Borg-Alter auch, da hat der damals an den Nagel gehängt und es gab viele, viele, die es dann doch wieder gejuckt hat. Also ich halte es nicht für ganz ausgeschlossen und bin aber in allem anderen uneingeschränkt bei dir. Es ist wahnsinnig schade, dass so eine begabte Spielerin, der man auch gern zugeschaut hat, jetzt so früh schon das Handtuch wirft.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.